Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist der Wochenspruch für die kommende Woche. Ich denke, Martin hat ihn nach dem Luthertext aufgeschrieben. Das finde ich auch gut. Aber ich habe ihn jetzt mal bewusst nach der Genfer Übersetzung gelesen, weil ich das so eindrücklich finde, ihr gehört zu Gottes Familie. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Und dieser Vers hat mich sehr angesprochen, weil der Wunsch, anzukommen, dazuzugehören und einen sicheren Platz zu haben, schon immer ein großes Ding war in meinem Leben. Als Pfarrerskinder in einem Dorf gehörten wir oft nicht dazu. Zumindest nicht zur Dorfgemeinschaft und auch oft nicht in der Klassengemeinschaft. Warum das genau so war, weiß ich nicht, aber ich schätze, irgendwas an uns oder auch der Beruf unseres Vaters passte manchen Leuten wohl nicht. Jedenfalls ist das Gefühl, nicht dazuzugehören, aus dieser Zeit bei mir hängen geblieben und es kommt auch immer wieder mal hoch zwischendurch. Ich bin nun seit mehr als 36 Jahren, ne? Mitglied der Familie Reitz und seit 33 Jahren wohnen Burkhard und ich hier in Hessen, genauer gesagt in Burgemünden, aber das wisst ihr ja. Und auch hier hatte ich lange das Gefühl, nicht dazuzugehören. Das ist zwar irgendwie auch normal, denn wenn man als Nördlich nach Hessen kommt, da treffen schon zwei Welten aufeinander. Aber ich habe wirklich extrem lange gebraucht, um hier richtig anzukommen und Wurzeln zu schlagen. Und ich war sehr erstaunt, als ich in den Monaten im vergangenen Jahr, als ich bei meiner Mutter im Norden war und wir sie bis zu ihrem Sterben gepflegt haben, zum ersten Mal wirklich bewusst Heimweh nach Hessen hatte. Und zwar schon hauptsächlich, aber nicht nur nach Burkhard, sondern auch wirklich nach meinem Leben hier. Und ich merkte zum ersten Mal, dass die Wurzeln im Norden tatsächlich schwächer geworden sind und dass mein Platz eben jetzt hier ist. Und das war eine sehr schöne Erfahrung für mich, weil ich es wirklich noch nie bewusst so erlebt habe. Aber es ist ja nun mal so, wo Menschen am Werk sind, da menschelt es. Und da wird es auch immer Probleme geben und man hat immer irgendetwas, weshalb man denkt, dass es woanders besser wäre oder dass die alte Heimat schöner wäre oder was auch immer. Und manchmal ist es eben auch so, das wird uns wohl immer wieder begegnen in unserem Leben, dass man das Gefühl hat, man gehört nicht dazu, weil man irgendwie anders ist oder irgendwelchen Leuten nicht passt. Ich denke, gerade als Christen werden wir das auch immer wieder erleben. Und das wird mal mehr und mal oder mal weniger schmerzhaft sein. Und dann kommt unser Wochenspruch und der sagt uns, alle, die an Jesus Christus glauben, so unperfekt und so menschlich sie auch sein mögen, das war jetzt eine Einfügung von mir, gehören zu Gottes heiligen Volk und zu Gottes Familie. Da steht nicht, dass wir uns erstmal anpassen müssen an die Umgebung oder uns unser Hausrecht irgendwie verdienen müssen. Die einzige Bedingung ist, dass wir daran glauben, dass Jesus Christus für unser Herr ist und dass er für uns gestorben ist und dass wir das annehmen. Und dann gehören wir zu Gottes heiligen Volk und zu Gottes Familie. Und das finde ich genial. Und egal, wie es uns hier auf der Erde geht, ob wir uns manchmal abgelehnt oder nicht dazugehörig fühlen, das kann einem ja selbst in der Gemeinde passieren, wie wir alle wissen. Hier sind bekannterweise auch Menschen am Werk, aber wir gehören zu Gottes Familie. Das ist ein feststehender, das ist eine Tatsache. Und Gott wird uns niemals ablehnen, auch wenn wir Mist bauen, was uns ja auch immer wieder passieren wird. Und auch wenn wir uns immer wieder als alles andere als heilig vorkommen, wir gehören zu Gottes heiligen Volk, weil Jesus dies durch seinen Tod am Kreuz möglich gemacht hat. Und ich denke, das sollten wir uns heute mal wieder neu vor Augen führen und ja einfach über diesen Gottesdienst stellen. Aber wir müssen glauben. Und wie das mit dem Glauben ist, darüber wird uns Timo gleich noch einiges sagen. Wie glaubt man eigentlich, ist sein Thema. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte jetzt beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen und Gottesdienst feiern können, in aller Freiheit. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass du uns dienen willst. Du möchtest uns beschenken und du möchtest uns anrühren und zu uns reden. Und ich danke dir schon jetzt für alles, was du heute hier tust. Du siehst jeden von uns, du weißt, wie es in ihm aussieht, was ihn bewegt und was ihn vielleicht auch daran hindern will, wirklich ganz hier zu sein. Und ich bitte dich, hilf doch, dass wir wirklich hier ankommen, dass wir uns ganz auf dich konzentrieren, dass du wirklich reden kannst und dass wir hören. Bitte segne du auch Timo, wenn er uns die Predigt hält. Rede du durch ihn zu uns und hilf, dass jeder wirklich das hört und mitnimmt, was du ihm heute Morgen sagen möchtest. Ich danke dir auch von ganzem Herzen dafür, dass wir einfach heute nochmal diese Gewissheit vor Augen geführt bekommen, dass wir zu deinem heiligen Volk gehören, dass wir zu deiner Familie gehören und dass du uns liebst ohne Wenn und Aber. Ich bitte dich, dass jeder das heute wirklich in sein Herz sacken lassen kann und sich darüber freuen kann. Herr, ich bitte dich auch für die, die heute nicht hier sein können, die Kranken und ja, alle, die auch sonst verhindert sind. Ich bitte dich, sei du auch bei ihnen, segne du sie und rede du auch zu ihnen heute Morgen. Herr, ich lege dir diesen Gottesdienst hin. Ich bitte dich auch für die Kinder, wenn sie nachher in die Kinderstunde gehen, dass du auch da mitgehst, Herr, dass sie von dir hören dürfen. Segne du auch Sabine. Ja, und sei du jetzt die Mitte hier heute bei uns und wirke du. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Amen.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Timo, ich bin 26 Jahre jung, heute mit meiner Frau Svenja hier. Und ich studiere Theologie in Gießen an der Freien Theologischen Hochschule. Das war nicht immer so, ich habe erstmal was anderes gelernt. Ich bin eigentlich Wirtschaftsingenieur und es ist ein ziemliches Privileg für mich, dass ich das jetzt noch machen darf. Und dementsprechend freue ich mich auch sehr, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich heute bei euch sein darf und mit euch was machen darf, was ich sehr gerne mache, nämlich in die Bibel gucken. Ich habe vorhin schon positiv überrascht festgestellt, ich kenne sogar schon jemanden bei euch, der Tobi und ich. Wir haben uns vor 5 Jahren mal kennengelernt auf einer Freizeit in Spanien. War auch ganz nett, Wetter ähnlich wie gerade hier, vielleicht noch 10 Grad wärmer. Genau. Den Text, den ich mir mit euch heute angucken möchte, über den bin ich gestolpert bei einer Predigtreihe, die ich in meiner Heimatgemeinde halte. Und zwar gucken wir uns da zusammen das Lukas-Evangelium an, so Stück für Stück, und versuchen einfach ganz konkret uns anzugucken, was sagt uns Lukas über Jesus? Worauf will er die Aufmerksamkeit lenken? Und die Stelle, die wir uns heute zusammen angucken, das ist eine, die ist mir hängen geblieben, weil ich mit der zuerst überhaupt nichts anfangen konnte und hinterher umso mehr. Wenn ihr könnt, schlagt gerne eure Bibeln auf, ob digital oder analog, beziehungsweise seid ihr es gewöhnt, dass der Text auf dem Beamer ist, dann habe ich den nämlich, glaube ich, auch noch. Ich kann mal gucken, wie viele ich drauf gemacht habe von den Abschnitten. Ja, es ist nicht alles drauf. Ich kann ja mal einfach anfangen vorzulesen und versuche euch so viel Text auf dem Beamer mitzugeben, wie mir möglich ist. Der ganze Textabschnitt ist Lukas 4, Vers 14 bis 37. Das ist direkt nach Jesus' Taufe und der Versuchung übrigens, also ganz, ganz am Anfang. Und da schreibt Lukas uns jetzt: Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge, und er stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und er setzte sich. Und alle Augen der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet mir wahrscheinlich dieses Sprichwort sagen: Arzt, heile dich selbst. alles, was wir gehört haben, dass du in Kapernaum getan hast, das tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er sagt ihnen aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, es gab viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Und es gab viele Aussätzige zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman der Syrer. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Und er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und er lehrte auch dort an den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Und es war in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist, einen unreinen Dämon hatte. Und er schrie auf mit lauter Stimme und sprach, ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus, ohne ihm Schaden zu tun. Und Entsetzen kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen, was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern, und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm ging hinaus in jeden Ort der Umgegend. Als ich den Text zur Vorbereitung das erste Mal gelesen habe für meine Heimatgemeinde, da habe ich noch mal ganz intensiv an meiner Entscheidung gezweifelt, durch das Lukas-Evangelium durchpredigen zu wollen. Ich hatte mir vorgenommen, ich wollte praktisch predigen, ich wollte irgendwie ins Leben sprechen. Und dann kam der Text. Und ich habe mich gefragt, ob ich nicht lieber hätte Sprüche nehmen sollen oder sowas. Und dann habe ich aber im Lauf der Vorbereitung irgendwann gemerkt, dass der Text total lebensnah ist und ich das bis dahin nur nicht gesehen hatte. Weil dieser Text eine Frage aufwirft, die super praktisch ist. Und die Frage ist die, wie soll man nur glauben? Wie soll man nur glauben? Das ist eine Frage, die ploppt bei mir, seit ich Theologie studiere, immer mal wieder auf. Die ist auch vorher schon mal aufgeploppt in meinem Leben, aber in letzter Zeit ist es noch mehr. Wie soll ich zum Beispiel nur glauben, dass zwischen mir und Gott alles in Ordnung ist, obwohl ich merke, dass ich, statt heiliger zu werden und irgendwie das Gefühl zu haben, jetzt, wo ich Theologie studiere, läuft alles, irgendwelche schon längst totgeglaubten Marotten wieder hochkommen und ich sie einfach nicht loswerde. Wenn tot für tot gehaltene Macken im Charakter einfach zurückkommen. Wie soll ich nur glauben, wenn ich versuche, Gott zu vertrauen und mir keine Sorgen zu machen und mein Gehirn mir sagt, es gibt aber gute Gründe für Sorgen? Oder die schlimmste Form, die es manchmal auch gibt, wie soll ich nur glauben, wenn meine Vorstellungen von Glauben und von Gott so in Frage gestellt werden, wie das manchmal im Leben passiert? Ich glaube, die Chance ist hoch, dass du auch schon mal irgendeine Form von dieser Frage in deinem Leben auf einmal aufploppen haben hast. Die meisten Menschen kommen nicht ohne durchs Leben. Vielleicht bist du sonntags hier im Gottesdienst, aber bist dir eigentlich überhaupt nicht sicher, ob man überhaupt an diesen Gott der Bibel glauben soll, von dem die Christen immer reden. In dem Fall ist es übrigens besonders schön, wenn du dich in den Gottesdienst traust. Oder du bist einen Schritt weiter und sagst, du würdest prinzipiell gerne all das glauben, was die Christen und die Bibel immer sagen, dass es einen guten Gott gibt, dass alles hinterher gut sein wird, aber du hast in deinem Leben schon viel zu viele gute Gründe gehabt, das noch wirklich glauben zu können. Vielleicht ist Glaube allgemein auch nicht so das Problem für dich und du vertraust Gott schon generell, aber du kennst die Frage vielleicht im Angesicht von Leid, wenn dir oder deinen Lieben schlimme Dinge passieren und man sich fragt, wie soll ich jetzt noch glauben? Oder, und das kennen, glaube ich, alle Leute, in Momenten, wo du das Gefühl hast, dass du herausgefordert bist, irgendetwas zu tun, eine Konsequenz aus deinem Glauben zu ziehen, aber merkst, dass das in dir persönlich eine Grenze stößt. Du weißt, dass Gott irgendetwas von dir möchte, aber du hast das Gefühl, das kann ich nicht machen. Da mache ich mich mit unglücklich. Ich will das nicht. Und die Bibel sagt, nein, du musst nur glauben. Das ist das Beste für dich. dann stehst du da als Mensch und fragst dich, wie soll ich das nur glauben? Wie soll ich glauben, dass ich Gottes Willen über vielleicht meine finanzielle Absicherung, den Partner, den ich mir wünsche, den Erfolg oder auch meinen persönlichen Komfort, den ich doch ab und zu brauche, stellen kann? Ich glaube, Gott zu glauben, Gott zu vertrauen, fällt Menschen generell schwer. Das ist so, das war schon immer so. Wenn Glaube einfach wäre, dann hätten wir ganz viele Probleme auf dieser Erde nicht. Und gerade weil Glaube nicht einfach ist, ist die Stelle heute total interessant. Was ich mir mit euch angucken möchte, ihr habt es, wenn ihr Schnellleser seid, gerade schon gesehen, sind drei Sachen, die wir im Text beobachten können. Wir wollen schauen, wie in dem Text beschrieben wird, wie Glauben bei einer ganzen Gruppe von Menschen nicht funktioniert. Nämlich in Nazareth, da klappt es nicht mit dem Glauben. Und dann das positive Gegenbeispiel, wie man denn glaubt. Denn in Kapernaum werden wir gleich sehen, da klappt es. Und das Dritte, wir wollen uns angucken, was dürfen wir denn überhaupt glauben, wenn wir uns entschließen, das zu tun, indem wir uns die Predigt von Jesus angucken. Vielleicht noch kurz zum Kontext von der Textstelle. Das ist ganz am Anfang von Lukas Evangelium. Und ihr müsst euch vorstellen, Lukas erzählt Leuten, die nicht so wie ihr hier im christlichen Deutschland immer schon gehört haben, es gibt Jesus und Jesus ist Gottes Sohn und so weiter, versucht ihnen zu erklären, wer ist dieser Jesus? Was ist passiert zwischen Gott und Menschen? Was ist das Evangelium? Und was er bis jetzt gemacht hat, ist, er hat ihnen erklärt, wie Jesus Vorläufer, Johannes der Täufer, geschickt wurde und gedient hat, wie Jesus groß geworden ist und wie Jesus sich taufen lassen hat und die Versuchungen überstanden hat. Das heißt, bis jetzt hat Jesus noch gar nicht öffentlich gewirkt. Und das, was wir gelesen haben, das sind so diese Zusammenfassung von Jesus' ersten öffentlichen Wirken in diesem Bereich im Norden von Israel, in Galiläa und da in den verschiedenen Dörfern, wo Jesus im Prinzip als Prophet umherzieht und predigt. Das ist das, was als Überschrift über den ganzen Abschnitt steht. Das ist hier Lukas 4, 14 und 15. Jesus kehrt in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Jesus ist umhergezogen, hat gepredigt, er hat Wunder getan und sich langsam als der versprochene Messias, auf den die Juden gewartet haben, zu erkennen gegeben. Und Lukas fasst diese Tätigkeit jetzt zusammen. Wenn ihr die anderen Evangelien lest, werdet ihr feststellen, dass da die Reihenfolge von den Ereignissen anders ist. Und das liegt daran, dass Lukas das zusammenfasst, um eben speziell zu zeigen, wie die Leute unterschiedlich auf Jesus reagiert haben. Und deswegen ist bei Lukas so klar, wie in Nazareth es nicht funktioniert hat und wie es in Kapernaum funktioniert hat. Gucken wir es uns an. Das Erste, wie man nicht glaubt in Nazareth. Ich weiß nicht, wie ihr die Bibelstelle findet. Ich fand die Situation immer so ein bisschen komisch. Okay, schon mal gehört irgendwie in der Gottesdienststunde, aber mehr auch nicht. Was da passiert, ist ein ganz normaler Gottesdienst. Die Juden hatten, genau wie ihr, wie wir überall in Deutschland, eine normale Gottesdienstordnung. Und es war so, man hat was gelesen, zuerst aus den Büchern Mose und dann aus den Propheten. Und es war so, dass einfach jeder erwachsene Mann, der volljährig war und normales Ansehen in der Synagoge genossen hat, da aufstehen durfte und signalisieren, hey, ich wäre bereit, was vorzulesen und dann auszulegen. Und das macht Jesus. Man gibt ihm die Buchrolle mit dem Buch, das gerade dran ist. Es ist Jesaja, sie gehen da einfach durch. Und er nimmt es, liest die Stelle vor und legt sie dann aus. Das ist das, was signalisiert wird dadurch, dass er aufsteht, um zu lesen und sich dann hinsetzt. Man steht auf vor Gottes Wort und dann setzt man sich hin und erzählt selber noch ein bisschen was. Und das passiert da. Die Predigt gucken wir uns gleich noch an. Was aber jetzt erstmal wichtig ist, ist das, was er vorliest aus Jesaja 61, 1 und 2 und so ein paar anderen Stellen zusammengeschnitten ist. Und das ist eine Prophezeiung, von der alle Juden wissen, das ist über den Messias. Diese Verse beziehen sich auf den Retter Gottes, auf den Nachfolger Davids, den Retter, der kommen soll und auf den die alle warten, denn die stehen unter römischer Fremdherrschaft und werden unterdrückt. Und was Jesus jetzt macht, ist, wenn er nicht selber wirklich Gottes Sohn wäre, bestenfalls undiplomatisch, schlimmstenfalls gotteslästerlich. Er liest es vor, diese Stelle, von der jeder weiß, alles klar, es geht um den Messias. Dann setzt er sich hin und sagt, Lukas 4, Vers 21, Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Auf Deutsch, wenn jemand ausruft, was, also in dieser Jesaja-Stelle steht, dass der Prophet, dieser Messias, Sachen ausruft und Jesus sagt, genau das habe ich gerade gemacht, ich habe diese prophetische Rolle übernommen, ich bin der Messias und setzt sich hin. Und ab dem Zeitpunkt wird es richtig spannend. Weil wenn du damals in Israel sagst, dass du der Messias bist, dann haben die Juden eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist, wenn du der echte Messias bist, dir nachfolgen und wenn du nicht der echte Messias bist, dich umbringen, denn das ist Gotteslästerung. Die Frage ist also, wie reagieren die Freunde auf ihn? Man könnte zunächst meinen, es läuft ganz gut. Ab Vers 22. Alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Dieses Zeugnisgeben ist sowas wie verhaltener Beifall heute. Ja, die murmeln und sagen, ach ja, gut gesagt, ja, gute Worte, Und dann fängt es aber schon an, so ein bisschen auf eine komische Spur zu kommen, was die Elberfelder hier so umständlich mit Worte der Gnade übersetzt. Das meint sowas wie, die sagen, ach, der kann aber schön reden. Der redet aber nett. Wir würden sagen, altbacken, anmutige Rede oder sowas. Ihr müsst euch also vorstellen, das ist seine Heimatstadt, er ist da aufgewachsen, er ist Zimmermann von Beruf und die Leute sagen, ach, der Jesus, der uns die Scheune nebenan gebaut hat, der kann jetzt auch reden? Das ist ja interessant, ist ja ein Ding. Und ab dem Punkt kippt die Stimmung und was komisch ist, ist, dass man den Eindruck hat, dass Jesus die Situation eskalieren lässt. Denn das ist das, was im Prinzip wie die Juden auf ihn reagieren. Da passiert noch nichts. Und dann kommt Jesus auf einmal und sagt ihnen in 4,23 bis 24, ihr werdet mir bestimmt dieses Sprichwort sagen, Arzt, heil dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass du in Kapernaum getan hast, das tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Das ist im Prinzip eine Ohrfeige rechts und links. Die Leute haben von ihm gehört. Sie haben gehört, hey, okay, der tut besondere Sachen. Gut, ist ja unser Jesus. Sein Vater wohnt hier bei uns. Dann soll er jetzt auch mal liefern. Soll er mal ein paar Kranke heilen. Ich meine, wir sind seine Vaterstadt. Er steht uns näher als den anderen Städten. Und Jesus sagt ihnen, nö, auf gar keinen Fall. Dieses Sprichwort, das heißt im Prinzip, Jesus, du, wenn du sowas kannst, dann hilf dir selber, damit wir dir glauben können. Ja, die Leute sagen, alles ganz nett, aber wenn wir dir glauben sollen, dann musst du halt auch das machen, was du gesagt hast. Und Jesus gibt ihnen eine völlige Watsche, die kommt fast aus dem Nichts und lässt es so richtig eskalieren. Er spricht sie drauf an und sagt, übrigens, das, was ihr wollt, habe ich nicht vor. Und dann wird es noch schlimmer, dann kommt nämlich diese ganze Geschichte mit Elia und Elisa und mit der Witwe. Und das ist richtig, richtig übel. Weil woran Jesus sie erinnert, das sind Stellen im Alten Testament, wo die Israeliten sich gegen Gott aufgelehnt haben und Gott Strafe geschickt hat. Und in diesen Zeiten haben die Propheten Elia und Elisa immer wieder Menschen geholfen, die nicht mal zum Volk Israel gehörten, Heiden. Diese Frau, bei der Elia den Sohn auferweckt, das ist jemand, der gehört nicht zum Volk Israel. Das ist eine Heidin. Naaman, der Syrer, den Elisa von Lepra heilt, das ist ein Heide. Und das sind Stellen, an denen die Israeliten so gegen Gott rebelliert haben, dass Gott gesagt hat, nein, ihr bekommt momentan nichts, ihr müsst umkehren. Und die Propheten aber als Machtbeweis und aus Gottes Gnade sogar lieber noch den Heiden geholfen haben. Was Jesus den Leuten sagt, wenn er ihnen diese Geschichten um den Latz knallt, heißt auf Deutsch sowas wie, wenn ihr mir nicht glaubt, dass ich der Messias bin, dann ist das nicht mein Problem. Ja? Dann seid ihr eben wie Israel, als es gegen Gott war, als ihr rebelliert habt und deswegen seid ihr selber schuld, wenn ihr von Gott übergangen werdet. Und das hat damals jeder Jude verstanden, dass das heißt. Wie reagiert man auf so eine Ohrfeige von irgendeinem netten Zimmermannslehrling aus dem Dorf, der sich zu schade ist, in der Heimatstadt ein bisschen was Gutes zu tun? Na, ganz einfach. Das ist auf jeden Fall nicht der Messias. Also, für die Israeliten in Nazareth ist die Sache klar. Jesus ist ein Gotteslästerer, er bezeichnet sich selbst als Messias. Er beleidigt seine Vaterstadt und die ganzen älteren Männer in der Synagoge. Also muss er ein falscher Prophet sein. Und was macht man mit falschen Propheten? Vor die Stadt schleifen und steinigen. Und genau das versuchen sie. Sie ziehen ihn aus der Stadt raus, auf den Berg, der vor der Stadt ist, und wollen ihn da zu Tode stürzen. Nur, dass Gott irgendwie eingreift und die Situation beendet, sodass Jesus einfach weggehen kann. Und es ist schon interessant, dass Lukas gar nicht interessiert, wie das passiert. Lukas sagt einfach nur, jupp, die Leute in Nazareth haben es nicht gepackt, aber Gott hat eingegriffen und Jesus geht. Mehr ist für ihn irgendwie nicht wichtig. Und das ist ein Tipp dafür, dass wahrscheinlich das, was wir lernen sollen, woanders ist. Nämlich bei all den merkwürdigen Sachen, die wir uns gerade angeguckt haben. Denn die Frage, die jetzt bleibt, ist, warum lässt Jesus die Sache so eskalieren? Also eine ernsthafte Frage. Wie kann das denn sein, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf den wir vertrauen, dass er so liebevoll und gnädig ist, diese Menschen so vor den Kopf stößt, dass sie anscheinend keine Chance mehr haben, umzukehren? Die Antwort scheint mir zu sein, wenn ich mir das angucke, wie Lukas das arrangiert. Und das sage ich in aller Vorsicht und Demut. Aber die Antwort scheint mir zu sein, dass diese Menschen in Nazareth nicht bereit waren, ein Minimum an Vertrauen gegenüber Gott zu erbringen. Versteht ihr? Diese Menschen in Nazareth fordern von Jesus und damit auch von Gott, ihrem Schöpfergott, höchstpersönlich, dass sie nur dann glauben können, wenn es nach ihren Bedingungen geht. Jesus ist vorher schon rumgezogen. Lukas sagt, in der ganzen Gegend hört man davon, dass er Wunder tut. Die Israeliten haben ganz viele Prophezeiungen. Gott hat gesagt, es wird jemand kommen. Und die Indizien, die sprechen alle für Jesus. Ja, es passt. Und die Leute haben in der Zeit auch gewartet, dass so ein Messias kommt. Also die haben alle auf dem Ohr sehr sorgfältig hingehört. Es ist also nicht so, dass sie gar keine Chance haben. Aber als Jesus kommt, sagen diese Leute, Jesus und damit auch Gott, wenn ich glauben soll, dann musst du erstmal meine Bedingungen erfüllen. Dann brauche ich einen Beweis, damit ich das glauben kann. Aber Glauben, nachdem Gott sich bewiesen hat, ist eben kein Glauben. Das ist nicht Glaube, so wie Gott ihn akzeptiert. Das ist ein Beispiel dafür, und deswegen setzt Lukas dahin, wie Menschen es nicht packen, zu glauben und zu Gott zu finden. Und das ist ein großes Problem für uns. Wisst ihr warum? Weil wir eine Gesellschaft sind, die immer und bei allem empirische Beweise fordert. Beweise, die man messen kann. Wir sind eine total technische Gesellschaft. Bei uns zählt nichts, was du nicht mit einer Statistik nachweisen und beobachten kannst. Und das ist echt ein Hindernis für Menschen heute, zu Gott zu finden. Weil Gott nicht nach den Regeln spielt, dass du erstmal sagen kannst, Gott beweist dich. Gott ist ein Gott, der sagt, selig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Warum weigert Gott sich, Beweise zu geben? Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht sicher. Ich weiß nicht, warum Gott ihnen die Beweise so heftig vorenthält. Aber ich habe ein paar Spuren, die was damit zu tun haben können. Und die erste Spur ist, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass die Grundlage für eine Beziehung zwischen Menschen, die Geschöpfe sind, und Gott, der der Schöpfer ist, dass eine Grundlage für eine funktionierende Beziehung zwischen den beiden ist, dass die Menschen Gott Gott sein lassen. Versteht ihr, wenn zwei Menschen eine Beziehung zueinander aufbauen sollen und der eine akzeptiert den anderen überhaupt nicht in dem, was er ist, dann kann keine Beziehung entstehen. Und wenn Menschen zu Gott kommen sollen, aber nicht mal bereit sind, diesen Gott eben Gott sein zu lassen, sondern von ihm fordern, dass er sich gefälligst verhält, wie jeder andere menschliche Geschäftspartner auch, dann gibt es keine Grundlage für eine Beziehung. Gott ist Gott und wir spielen nach seinen Spielregeln, nicht er nach unseren. Das ist die eine Spur. Die andere Spur ist, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass Gott uns einen freien Willen gegeben hat. Wir vergessen das oft, wenn wir sagen, Gott, warum machst du nicht dies oder nicht jenes? Gott, warum zeigst du dich nicht? Gott, warum beweist du nicht? dass wenn man Gott so sieht, wie er ist, wenn Gott unmissverständlich sich als Gott präsentiert, kein Mensch eine Wahl hat. Wenn die Bibel davon spricht, dass wenn Jesus eines Tages wiederkommt, sich jedes Knie vor ihm beugen wird, dann ist es nicht, weil alle Menschen sich kurz überlegen, ach, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ja, heute möchte ich mal. Sondern es liegt das daran, dass wenn der Sohn Gottes, der Herr der Herrscharen kommt und man ihn sieht, jedes Knie sich beugt, ganz von alleine. Gott ist so heilig, so allmächtig, so überbordend groß für uns, dass kein Mensch wirklich noch eine Option hätte, zu ihm Nein zu sagen, sobald er sich in vollem Umfang zeigt. Aber was Gott mit den Menschen ja eben gemacht hat, ist, er hat sich Geschöpfe geschaffen, die er auf Augenhöhe zu ihm hochhebt. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Er zwingt uns nicht, bei ihm zu sein. Und wenn Gott uns diesen freien Willen lassen will, dann bedeutet das auch, dass Gott nicht auf einmal hier im Jahr 2019 einfach in Deutschland, in Berlin, sich auf den Bundesplatz stellt und allen Leuten demonstriert, dass er Gott ist. Weil ab dem Zeitpunkt hat kein Mensch mehr die Option, sich gegen ihn zu entscheiden. Und Gott lässt den Menschen diese Option. Das sind zwei Spuren. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Und ich kann euch nicht sagen, was wie viel eine Rolle spielt. Aber was ich euch sagen kann, ist, Glaube funktioniert nicht zu unseren Bedingungen. Und Glauben funktioniert nicht über Beweise. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir Christen wissen das theoretisch, dass Glauben nicht über Beweise funktioniert. Aber manchmal holt uns das dann doch ein. Kennt ihr das, wenn man lange geglaubt hat und dann irgendwann in seinem Leben an einen Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, ich habe doch alles richtig gemacht, eigentlich hätte das nicht passieren dürfen. Irgendwie kann das doch nicht sein. Und man kommt ins Zweifeln. Das ist im Prinzip die Hintertür, wo auch Christen, die eigentlich wissen, dass Gott keine Beweise gibt, wenn wir sie fordern, eingeholt werden von ihrer menschlichen Denkweise und auf einmal doch das Gefühl haben, Moment, wenn ich alles richtig mache, müsste Gott doch so und so reagieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Glaube nicht über Beweise funktioniert. Das ist das gewissermaßen Herausfordernde. Es bleibt aber nicht beim Herausfordernden bei Lukas. Weil Lukas schreibt etwas, was wir ein Evangelium nennen. Das heißt frohe Botschaft. Das heißt, das Gute kommt immer auch. Und wenn wir jetzt uns angucken müssen in Nazareth, diese dringliche Warnung, wie Glaube nicht funktioniert, dann lässt Lukas uns auch nicht am ausgestreckten Arm verhungern, ohne uns zu zeigen, wie man denn glaubt. Denn er schreibt direkt danach, wie es in der Stadt Kapernaum gelaufen ist. Das aus Nazareth, das klingt hart. Wie kann Gott Menschen das zumuten? Ist es nicht zu viel verlangt? Ist es nicht hartherzig von Gott? Aber in Kapernaum sehen wir sofort, dass Gott nicht hartherzig ist. Lukas 4, Vers 32. Da steht, dass als Jesus nach Kapernaum kommt und genauso in der Synagoge predigt, wie er es vorher in Nazareth und in den anderen Städten gemacht hat, die Leute in Kapernaum erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Und das ist ein Unterschied zu dem, was gerade in Nazareth passiert ist. Auch in Kapernaum genau dieselbe Situation. So ein Gottesdienst, so ähnlich wie heute. Die Juden sitzen auf ihrem Dorf zusammen. Jesus liest was vor. Aber hier in Kapernaum staunen die Juden über den Inhalt seiner Rede, nicht über die Rhetorik und über die Redekunst. Sie staunen über das, was er sagt. Und das Erlösende bei der Geschichte ist, die sagen auch nicht sofort, alles klar, das ist der Messias, du bist Gott, dir folgen wir, sag, was wir machen sollen, wir tun es. Merkt ihr das? Das ist nicht das komplette Gegenteil, sondern es ist nur dieser kleine Unterschied. Sie erstaunen sich über das, was Jesus sagt und hören genau hin und sie haben Interesse. Wir würden auf gut Deutsch sagen, sie lassen sich auf das ein, was Jesus ihnen zu sagen hat. Und wenn ihr euch jetzt anguckt, wie es weitergeht, dann seht ihr, dass Gott nicht hartherzig ist. Sie lassen sich nur so ein bisschen auf die Botschaft ein. Und Gott, Jesus, ist sofort bereit, ihnen einen über die Maßen auffälligen Beweis und ein Wunder zu geben, um sie in ihrem Glauben zu stärken, um ihnen Halt in ihrem frischen Glauben zu geben. Er heilt nicht nur irgendwie eine Erkältung oder ein Fieber oder irgendwas, sondern er treibt in dieser Synagoge einen Dämon aus, sodass alle Leute das sehen, dass die Leute mitkriegen, wie der Dämon mit Jesus redet, wie er ihn anspricht und dieser Dämon sagen darf, Jesus, bist du gekommen, uns zu verderben? Wo also jedem noch so stocktauben Juden klar sein muss, Moment, wenn ein Dämon Angst vor einem Menschen hat, es könnte schon der Messias sein, oder? Und das wiederum stärkt das Erstaunen und den Glauben von diesen Menschen in Kapernaum noch viel, viel mehr. Vers 36. Entsetzen kam über sie alle und sie redeten untereinander und sprachen, was ist das für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus und die Kunde von ihm ging aus in jeden Ort der Umgegend. Und das ist das Mutmachende. Seht ihr, die Leute in Kapernaum haben sich so ein bisschen auf Gott eingelassen. Es ist der Unterschied am Anfang, nicht der Unterschied, dass sie sofort alles geglaubt haben und sofort Jesus als den Messias nach Jerusalem geschliffen haben, um ihn auf den Thron zu setzen. Das heißt, wie glaubt man? Indem man sich auf Gott einlässt, Stück für Stück. Die Herausforderung, an einen Menschen zu glauben, von Gott, ist nicht hart, ist nicht überfordernd. Gott sagt nicht, du lieber Mensch, ich habe es dir jetzt einmal gesagt, das ist mein Sohn, der Heiland, tu, was er sagt, glaub es und leb sofort so oder geh für immer von mir. Sondern Jesus kommt und predigt und als die Menschen sich ein bisschen für ihn öffnen, ist er sofort bereit, äußerst liebevoll, ihnen großzügig immer mehr Futter zu geben, immer mehr zu geben, um sie in ihrem Glauben zu stärken. Markus erzählt in seinem Evangelium die Geschichte davon, dass ein Vater mit einem besessenen Kind zu Jesus kommt und die Jünger konnten den Jungen nicht heilen und er sagt, Jesus, hilf mir. Und Jesus sagt, ja, es liegt daran, dass ihr nicht genug geglaubt habt. Und dieser Mann sagt, ich glaube ja, hilf meinem Unglauben. Und das reicht Jesus. Wenn die Bibel uns zum Glauben auffordert, dann ist es nicht die böse, harte Messlatte, sondern es ist der rettende Impuls, ein Schrittchen näher auf Gott zuzugehen, weil das ist, was rettet. Was heißt das heute? Was heißt das für Nichtchristen, für Menschen, die nicht an Gott glauben oder sich fragen, ob an diesem Gott was dran ist? Das heißt, man muss nicht sofort die Katze im Sack kaufen. Das heißt, dass es für Gott völlig okay ist, wenn man erstmal ein Stückchen näher rangeht. Wenn man mal betet. Wenn man sagt, okay, es wirkt mir komisch, aber ich forsche zumindest mal nach. Gott ist großzügig und von Herzen gnädig. Gott lässt niemanden verhungern, der sich auf die Suche macht. Man darf in kleinen Schritten glauben. Und das gilt auch für Christen. Das gilt für dich und für mich. Das heißt, dass Gott Verständnis hat, wenn wir nicht sofort die großen Glaubenshelden des Alten Testaments werden. Das heißt, wenn wir vor Entscheidungen stehen, die wir treffen müssen, wo uns der Mut verlässt und der Glaube verlässt, wenn wir das Gefühl haben, wir wissen, was theoretisch richtig ist, aber wir haben nicht den Drive, das durchzuziehen, wir schaffen das nicht, dass es auch schon okay sein kann, einen kleinen Schritt zu gehen und dass Gott die kleinen Schritte durchaus ernst nimmt. Das kann heißen, dass wenn du dich schwer tust bei dem Gedanken, mehr in Gottes Reich zu investieren, mehr von deinem hart verdienten Geld zu investieren, um Dinge zu bewegen, du nicht sofort anfangen musst mit dem Riesenbetrag, der dir aus irgendeinem Grund aus der Bibel entgegengesprungen ist, sondern dass du erstmal mit einem kleinen Betrag anfangen darfst, um dann dich darauf verlassen, dass Gott damit was anfängt und dir Mut machen wird, nach und nach dich zu steigern. Das heißt, wenn du in einer Krisensituation bist und nicht weißt, wie sollst du da jemals wieder rauskommen, dass du sofort schon vor Augen haben musst, wie Gott dich auf wundersame Art und Weise da rausführt und die nächsten 20 Jahre deines Lebens nochmal super werden, sondern dass es reicht, wenn du sagen kannst, Gott, mir geht's schlecht, aber ich vertraue dir, dass du mich bis nächste Woche bringst und dann sehen wir weiter. Das kann heißen, dass wenn du auf der Suche nach einem Partner bist und dich fragst, Gott, wie soll ich aushalten, dass ich niemanden habe? Wie soll ich warten auf jemanden? Du nicht sagen musst, ich warte definitiv, bis der Richtige oder die Richtige kommt, sondern du sagen kannst, Gott, den nächsten Monat schaffe ich zumindest. Versteht ihr, das Prinzip ist wichtig. Wir glauben an einen gnädigen Gott. Einen Gott, der nicht hartherzig mit uns ist. Gott ist gnädig und für Gott zählen kleine Schritte. Wie glaubt man? Indem man sich auf Gott einlässt, nicht indem man sofort demonstriert, dass man der größte Glaubensheld der Geschichte Deutschlands ist. Und jetzt ist die Frage, die letzte Frage, was dürfen wir denn dann über Gott glauben? Denn das macht ja einen Unterschied. Was dürfen wir über Gott glauben? Was ist zuverlässige Aussage über Gott? Haben wir Grund zu glauben, dass Gott gnädig ist? Haben wir Grund, Hoffnung zu haben? Gibt es Dinge, an denen wir uns festhalten können? Und dafür möchte ich mit euch zurückgehen in die Predigt, die Jesus in Nazareth hält. Ihr müsst verstehen, dass Lukas da einfach so eine typische Predigt zusammenfasst. Was sagt Jesus, wenn er den Leuten jetzt verkündet, dass er der Messias ist? Was ist eine typische Predigt des Messias? Diese Predigt ist wunderschön. Jesus liest vor und er sagt den Leuten, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Jesus liest diese Prophezeiung über den Messias und er sagt, das bin ich. Und was total auffällig ist, ist diese Formulierung mit der Geist des Herrn ist auf mir, damit, wenn ihr das Alte Testament euch durchguckt, wenn Gott seinen Geist auf einen Menschen legt, dann heißt das im Alten Testament, er wird für eine Aufgabe gesalbt. Ja? So wie du einen König zu der Aufgabe König sein salbst, so salbt der Geist Gottes Propheten zu der Aufgabe, die Gott für sie vorhat. Und Jesus sagt jetzt, ich bin von Gott mit voller Absicht für eine bestimmte Aufgabe auserkoren worden. Gott selbst hat den Willen, mit mir etwas zu tun. Und was ist dieser Wille? Armen gute Botschaft verkündigen, Gefangenen Freiheit auszurufen. Jesus' Aufgabe ist im Prinzip die eines königlichen Herolds. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Wort, was da für Gefangene steht zum Beispiel, das meint sowas wie Kriegsgefangene. Menschen, die also im Krieg gefangen wurden und zu Recht in einem Königreich gebunden sind, weil sie vorher Feinde waren. Jetzt kommt Jesus, der Sohn Gottes, und sagt, ihr wart Feinde von Gott, aber meine Aufgabe ist, euch zu verkündigen, dass ihr frei sein sollt. Es gibt Erlass. Versteht ihr, wenn heute irgendwas festgesetzt wird, dann kriegst du einen Brief mit einem Siegel vom Amt. Damals kriegst du keinen Brief. Wenn damals irgendwas passiert ist in der Welt, dann hat der jeweilige König und Machthaber einen Herold geschickt. Jemand, der in die Dörfer geht, wo die Leute nicht lesen können und sagt, der König lässt verkünden, dieses Jahr Steuererlass, weil wir die große Schlacht gewonnen haben. Und ab dem Moment gilt das und allen ist klar, sie müssen keine Steuern zahlen. Jesus sagt, ich bin der Botschafter Gottes und ich verkündige euch, denen, die Feinde von Gott waren, dass ihr frei sein dürft. Ihr seid frei. Ich glaube, wir Christen haben ganz oft irgendwo tief in unserem Herzen noch Angst vor Gottes Strafe oder dafür, dass Gott beleidigt sein könnte, wenn wir nicht so schnell unser Leben auf die Kette kriegen, mit der Sünde brechen, mit unserer Charakterschwächen umgehen können, wie wir das gerne hätten. Aber versteht ihr, Gott will vergeben. Gott hat sich nicht dazu hinreißen lassen zu vergeben. Gott will. Gott hat den Willen für Jesus, dass er Vergebung verkündigt. Und das dürfen wir glauben. Wisst ihr, was das für einen Unterschied für das Leben macht? Wie bringt man einem Kind Fahrradfahren bei als Vater? Du setzt es auf das Fahrrad, mit Stützrädern hoffentlich, hoffe ich, oder ihr haltet es fest, wie auch immer ihr drauf seid hier, lässt es fahren und es wird auf kurz oder lang sich auf die Nase legen. Bei mir immer bevorzugterweise auf Schotter, wo die Knie schön aufgehen. Und was machst du dann als Vater? Du hebst auf und tröstest und nimmst die Angst, damit es wieder Fahrrad fährt. Und so lernt ein Kind Fahrrad fahren. Das ist ein viel, viel treffenderes Bild dafür, wie Gott mit Christen und ihrer Sünde und ihren Schwächen umgeht, als das Bild des Richters, das wir so oft in Deutschland noch im Hintergrund haben. Wenn wir als Menschen scheitern und an unsere Grenzen kommen, ist Gott derjenige, der will, dass wir wieder aufstehen. Ihr habt es gehört. Er hat Jesus gesandt, um Vergebung, um frohe Botschaft zu verkündigen. Er will vergeben, er will uns retten, er will uns heiligen. Ja, Gottes Heiligkeit fordert von uns auch, dass wir für einen heiligen Gott versuchen, heilig zu sein. Aber Gott ist kein Gott, der bei der Forderung stehen bleibt. Gott ist ein Gott, der verändern will. Gott will vergeben. Das ist eine Sache, die Jesus verkündigt. Und das dürfen wir glauben, weil sie kommen aus dem Wort, aus dem Mund des Messias selbst. Aber dabei bleibt es nicht. Was wir auch glauben dürfen, ist, dass Gott heilen will. Gott kommt und er sagt, er will Blinde wieder sehen machen und Zerschlagene in Freiheit hinausführen. Ich muss euch nichts erzählen. Ihr wisst, dass das Leben nicht einfach ist. Wir haben gerade für euer Missionarspaar gebetet, von dem man ja glauben könnte, alles klar, die machen was für Gott, dann muss es ja laufen. Und dann passiert in der Vorbereitungswoche so ein Mist. Das Kind wird krank, der Vater verletzt sich am Auge, das braucht man nicht. Und das sind im Vergleich zu dem, was wir in unserem Leben so an Schramm und Leid einsammeln, immer noch Peanuts. Leben ist hart und es gibt Leid. Und manchmal kann man sich fragen, ist Gott das eigentlich egal? Aber Jesus versichert uns glaubwürdig, dass Gottes Wille ist, zu heilen. Gott will heilen, Gott will ganz machen. Da kann man sich fragen, warum passiert es dann nicht? Und das liegt daran, dass wir mit Gottes Reich in der Spannung stehen. Wenn ihr das Neue Testament durchliest, dann werdet ihr feststellen, dass es immer eine Spannung gibt zwischen dem, was schon jetzt ist und doch noch nicht. Gottes Reich ist schon da und Jesus heilt jetzt schon. Jesus heilt gebrochene Herzen. Jesus schenkt Heilung. Jesus hilft in Situationen, die ausweglos erscheinen. Und gleichzeitig läuft diese Erde immer noch gewissermaßen ihren gewohnten Gang. Und das liegt daran, dass diese Erde Teil von Gottes Plan ist und mit dem, was Jesus am Ende ausruft. In Vers 19 beendet Jesus diesen Predigtausschnitt und dann sagt Lukas uns das Letzte, was er von Jesus mitgenommen hat, ist, dass Jesus sagt, er ist gekommen, um auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Ein angenehmes Jahr des Herrn. Wisst ihr, was das ist? Habt ihr das schon mal gehört, was diese Bezeichnung meint? Das meint das alte Jubeljahr, was die Israeliten im Alten Testament hatten. Das Jubeljahr, das war etwas, was in den Gesetzen von Israel festgeschrieben war. Alle 50 Jahre sollte in Israel ein kompletter Reset, ein komplettes auf Null setzen der ganzen Wirtschaft und der ganzen Verhältnisse stattfinden, um sozialer Ungerechtigkeit vorzubeugen, um Menschen neue Chancen zu geben. Alle 50 Jahre wurden alle Schulden gestrichen und alle Israeliten bekamen ihren alten Erbbesitz als Familie wieder. Das heißt, wenn du in den 50 Jahren mit deiner Familie irgendwann wirtschaftlich schlechte Entscheidungen getroffen hast und musstest dein Land verkaufen, solltest du das alle 50 Jahre wiederbekommen, damit wieder gleichmäßige Chancen sind für alle. Das war das Jubeljahr. Das Jubeljahr ist das Jahr, in dem alles zurück auf Null gesetzt wird. Alle bekommen eine neue Chance, alle bekommen ihr Zuhause zurück. Wenn du die Bibel durchliest von Deckel zu Deckel, dann wirst du feststellen, dass dieses Jubeljahr ein Bild und eine Vorausschau ist auf das, was Gott am Ende der Zeit machen wird. Wenn Gott die Erde neu macht, wenn Gott sein Königreich endgültig aufrichtet. Jesus verkündet den Anbruch des Königreichs. Und was das jetzt schon heißt, ist, dass wir zurückversetzt werden in unsere Beziehung zu Gott. Wir sind zwar noch sündig, wir scheitern, wir leben in Leid und in Herausforderungen, aber unsere Beziehung zum Vater ist wieder die alte. Wir sind zurück eingesetzt worden ins Erbe. So wie im Jubeljahr alle zurück auf ihren Erbbesitz kommen, dürfen alle, die zu Gott wollen, zurück in ihr Erbe als Kinder Gottes. Komplett ohne Schranke. Ohne, dass der Vater sagt, oh, du bist aber noch besonders sündig. Wir sind vom Status her zurück im Erbe. Gott hat das ausgerufen. Das Jubeljahr gilt ab dem Punkt, wo es ausgerufen wird. Wie bei dem Herold. Aber dieses Jubeljahr ist nicht nur ein schönes Bild dafür, wie es uns mit Gott geht, sondern das wird es physisch geben. Denn am Ende der Zeit wird Gott demonstrieren, dass kein Widerstand des Teufels und keine Sünde stark genug ist, um seine guten Pläne zu durchkreuzen. Was hat Gott am Anfang der Zeit gemacht? Er hat eine Erde geschaffen, wo er sich Menschen draufgestellt hat, für sich und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Was wird Gott am Ende der Zeit machen? Er wird wiederherstellen, was der Teufel versucht hat zu zerstören. Und das steht noch aus. Versteht ihr? Ganz viel von dieser Heilung steht noch aus. Und das dürfen wir glauben, denn wir sehen es jetzt noch nicht. In Johannes 20, Vers 29 sagt Jesus zu Thomas: Du glaubst, weil du mich gesehen hast, aber glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und das gilt auch für uns. Das ist das Prinzip. Glauben heißt glauben, weil man es noch nicht sehen kann. Aber man darf es glauben, weil Jesus vertrauenswürdig ist. Und wenn wir lernen, Stück für Stück Gott zu glauben, dann steigert sich auch unser Vertrauen Stück für Stück, weil Gott bestätigt, so wie er in Kapernaum bestätigt hat. Und das, woran wir uns festhalten dürfen, ist, dass dieser Gott, der uns im Kleinen bestätigt, auch im Großen durchkommen wird. Niemand kann Gott davon abhalten, das zu tun, was er immer schon tun wollte. Das Jubeljahr wird kommen, die neue Erde wird kommen, das Reich Gottes wird kommen. Und das dürfen wir glauben, auch wenn in diesem Leben viele Dinge noch nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Das ist, warum diese Stelle mir so hängen geblieben ist. Weil sie mich angesprochen hat in meinen Fragen dazu, wie man eigentlich glauben soll. Und weil Lukas ganz wunderbar zeigt, was manchmal unser Problem am Glauben ist, aber uns nicht verhungern lässt, ohne uns die Lösung zu geben und uns so viel Mut macht, wie viel noch aussteht und auf wie viel wir hoffen dürfen. Ich bete noch für uns, dann singen wir das letzte Lied. Vater, du bist ein guter und ein gnädiger Gott. Das wollen wir glauben und dazu haben wir allen Grund. Und wir glauben dir, dass du Erbarmen mit uns hast, dass du gekommen bist, um uns frei zu machen, um uns zu heilen, uns aus unserer selbstverschuldeten Armut herauszuführen und dass du eines Tages dein Reich aufrichten wirst und niemand dich davon abhalten kann. Aber du siehst auch, wie schwach wir sind, wie schwach unsere Herzen sind, wie schwer Glauben uns fällt und wie schwierig es für uns ist, in den Stürmen des Lebens nicht zu verzweifeln. Und so bitten wir dich, sei uns gnädig. Trage uns durch die Stürme des Lebens. Gib uns Glauben, wo wir keinen Glauben haben. Wir kommen demütig zu dir. Wir wissen, dass du uns nicht schuldest, aber wir vertrauen auf deine Liebe. Gib uns den Glauben, den wir brauchen. Wenn wir dich schon lange kennen, gib uns den Glauben, dieses Leben fröhlich aus deiner Hand zu nehmen, egal was du gibst. Gib uns den Glauben, auch in schweren Zeiten Mut zu haben. Und wenn wir an einem Punkt sind, wo wir zweifeln oder uns schwer tun mit dir, dann gib uns Glauben, der uns zu dir führt. Wir brauchen es und wir verlassen uns auf dich. Du bist unser Gott, unser Retter. Amen.